Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der Bibel wird ja die Schar der Gläubigen, die an Jesus glauben, oft mit einer Schafherde verglichen. Nun dürfen wir uns das nicht so vorstellen, wie wir das heute kennen. Wir kennen ja heute kaum noch Hirten, wir kennen Schäfer. Das ist ein Unterschied. Der Schäfer stellt seine Schafe auf ein eingezäuntes Gebiet und dann geht er wieder nach Hause. Der Hirte ist rund um die Uhr bei seinen Schafen. Er bewacht sie, er hilft ihnen wieder auf. Wenn ein Schaf zum Beispiel auf dem Rücken liegt, kann es nicht selber wieder aufstehen. Deshalb, wenn ihr mal irgendwo langlauft und ihr seht ein Schaf, dann fröhliches Schafschubsen, geht auf die Weide, packt beherzt zu und stellt es wieder auf die Füße. Sonst muss es sterben. Der Hirte ist rund um die Uhr bei seinen Schafen. Wir haben im Psalm 23 gehört, was der Hirte alles macht. Weidet auf grünen Auen, führe zum frischen Wasser, erquicket die Seele, leitet auf rechter Straße. Ja. Und selbst wenn das Schaf mal durch unwegsames Gelände gehen muss, ist der Hirte da und beschützt es und bewahrt es. Ja. Derjenige, der die Schafe führt, der wird in der Bibel als Hirte bezeichnet. Und dieses Bild, sagte ich hier, ist uns heute etwas fremd geworden. Den Schäfer, den kennen wir noch, der so ab und zu mal nach dem Rechten sieht. Manchmal auch Herdenschutzhunde hat, die dann die Herde bewahren, wenn der Wolf kommt. Ja. Selten sehen wir mal Wanderschäfer, die gibt's ja auch noch. Ja. Aber Hirten, die rund um die Uhr bei ihren Schafen sind, die sie vor wilden Tieren beschützen, die sie alle einzeln kennen, erleben wir kaum bis nie. Wir kennen alle das Bild vom guten Hirten im Psalm 23. Dort heißt es ja, der Herr ist mein Hirte. Wir können auch sagen, der Herr ist mein Hirte. Das lässt sich so und so betonen, einmal auf Herr und einmal auf Hirte. Jesus Christus selber ist ja dieser gute Hirte. Ich kann ja sagen, der gute Hirte bin ich. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich renne nicht weg, wenn der Wolf kommt, sondern ich gebe mein Leben für die Schafe. Er geht voran, er ist immer vorn und hat Acht auf alle anderen. Er steht nicht hinten und treibt an. Das macht der Cowboy. Aber der Hirte ist vorne und geht voran, geht den ersten Schritt und die Schafe laufen ihm hinterher. Vorhertreiben macht bei uns höchstens noch der Schäferhund, ja, der die Schafe zusammentreibt, ja, ein unabkömmlicher Helfer des Schäfers. Nun bezeichnet das Neue Testament auch oft die Vorsteher oder Ältesten einer Gemeinde als Hirten. Und da ist es wichtig, dass diejenigen, die einer Gemeinde als Hirten dienen, gut hingucken, was ihnen hier der Apostel Petrus in dem Brief sagt. Ich lese uns den Text, wir haben ihn auch hier vorne an der Wand. 1. Petrus 5, die Verse, vier Verse 1 bis 4. Da schreibt Petrus: Die Ältesten unter euch ermahne ich. Ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Und jetzt kommt die Ermahnung: Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Wir beten. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selige Ewigkeit. Amen. Petrus ermahnt hier. Ermahnen, das klingt in unseren Ohren so wie schimpfen oder wie besser wissen oder wie, das haben wir nicht so gerne. Ermahnen meint aber im Sinne der Sache Jesu anweisen und ausrichten und korrigieren, um das jetzt mal dahin zu holen, wie Petrus das hier meint. Im Sinne der Sache Jesu anweisen und ausrichten und korrigieren. Er nennt sich hier Mitältester. Was er hier schreibt, das gilt also genauso auch ihm. Er sagt das hier nicht von oben herab, sondern er stellt sich mit denen, denen er das schreibt, auf eine Stufe. Mitältester. Das gilt auch mir, sagt er damit, was ich jetzt hier ermahnend erwähne. Ja, ermahnend im Sinne von zurechtbringend. Jesus Christus musste ja auch oft Menschen ermahnen. Aber nicht, um denen mal den Kopf zu waschen, sondern um sie wieder zurechtzubringen. Um sie wieder auf den Weg mit ihm hinterherzubringen. Um wieder zu sagen, guck mal, der Weg, den du da gehst, der führt doch ins Verderben, da willst du doch nicht hin. Du willst doch dem Herrn dienen. Ja? Und er nennt sich Zeuge der Leiden Christi. Was wir nicht sind. Wir sind nicht Zeugen des Leides Christi. Aber wir sind, genau wie Petrus, Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Und in der Gemeinde ist diese Herrlichkeit ja schon bruchstückhaft sichtbar, schon bruchstückhaft angebrochen. Teilhaber der Herrlichkeit meint ja wohl, Gottes Erben und Miterben Christi zu sein. Da steht noch ein großes Erbe aus. Das Beste kommt noch. Wir sind Miterben Christi. Erben Gottes und Miterben Christi. Ja. Sonst könnten wir einer Gemeinde nicht vorstehen. Nur wenn wir Kind Gottes geworden sind, dann sind die Voraussetzungen dafür gegeben, wenn wir Miterben Christi sind. Nicht, wenn wir nur gewählt sind. Das ist keine Voraussetzung, um Ältester einer Gemeinde zu sein, nur weil man demokratisch gewählt ist. Das will Petrus hier mal klarstellen, sondern Miterben Christi zu sein und Gottes Erbe zu sein. Das heißt, ein Kind Gottes zu sein, ein bekehrter Mensch, das sollte bei uns klar sein. Und nachdem das geklärt ist, kommen jetzt die Ermahnungen. Und die hangeln sich jetzt in drei Gegensatzpaaren so an Hesekiel 34 entlang, wo von den guten und den schlechten Hirten gesprochen wird beim Propheten Hesekiel. Ja, wo die falschen Hirten benannt werden und als Gegenbild dazu der gute Hirte, wie er dann in Jesus Christus auch Gestalt geworden ist. Der gute Hirte bin ich, konnte Jesus Christus sagen. Da löst er dann diese Hesekiel-Stelle auf und kann seinen Leuten sagen, dieser gute Hirte, wie er in Hesekiel beschrieben ist, der bin ich. Und woran sollten sie das erkennen? Ich gebe mein Leben für die Schafe. Das war das Erkennungszeichen. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Hat der Herr Jesus getan für uns. Ja, und dann kommen die Ermahnungen, dass die erste: Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Dieses Wort, was hier steht, hütet, könnten wir auch übersetzen mit weidet. Es ist dasselbe Wort, was der Herr Jesus dem Petrus sagte, als er ihn fragte: Hast du mich lieb? Sagt er ihm: Weide meine Lämmer. Und hier steht dasselbe Wort: Hüte, weide, ja, weide die Herde Gottes, die bei euch ist. Hier steht nicht, die unter euch ist, sondern die bei euch ist. Der Blick richtet sich hier auf die Leute, die da sind, auf die Herde, die bei euch ist. Nicht auf die Herde, die nicht bei euch ist. Aufpassen. Der Auftrag ist klar: das Hüten, das Weiden, behüten, ja, vor dem Wolf beschützen, denn es geht in unserem Leben nicht darum, ob ich darin so einigermaßen zurechtkomme, auch nicht in dem Leben als Christen, sondern es geht um den Wolf. Was ist, wenn der kommt, der die Herde zerstreuen und zerreißen will? Darum geht's. Was ist, wenn der Wolf kommt? Aber der Blick wird hier auf die Herde gerichtet, die bei euch ist. Wir sind also nicht, jetzt mal, um das mal zu uns runterzubrechen, für andere Gemeinden zuständig. Ja? Sondern die Herde Gottes, die bei euch ist. Wir sind nicht verantwortlich für das, was in anderen Herden geschieht, sondern die Herde Gottes, die bei euch ist. Die Herde hüten, das meint, den Blick ganz bei der Gemeinde zu haben, der Hirtendienst. Oft singen wir ja: Herr, du bist mein Hirte, bei dir ist kein Mangel, denn dein Wort ist Wahrheit und nicht nur Papier. Und was ist damit hier? Der Hirtendienst. Der Hirte geht voran. Er macht den ersten Schritt. Er betritt als erster den steilen Abhang. Und das mutigste Schaf traut sich dann hinterher, und so langsam kommen dann alle hinterher. Gibt immer einen Leithammel, ja, der dann direkt hinter dem Hirten dann sofort auch mitläuft, ja, und andere mit zieht. Er betritt als erster auch den rauen Auftritt. Das schaffen wir nicht. Ja. Aber der Hirte geht voran, der Leithammel hinterher, und auch das schwächste Schaf schafft's. Er führt zum Wasser. Und manchmal auch durchs Wasser, da werden wir nass und kriegen nasse Füße. Ja. Manchmal muss man auch nasse Füße kriegen. Und auch über unwegsames Gelände. Ich weiß noch sehr eindrücklich, das steht jetzt hier nicht, fällt mir gerade ein, was mir eine gläubige Nachbarin auf meine Glückwunschkarte zur Konfirmation geschrieben hat. Komisch, dass ich weiß noch genau den Wortlaut: Lieber Christian, wir wünschen dir, dass auch dein weiterer Weg von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus bestimmt wird. Und jetzt kommt's. Vielleicht kommt dir dieser Weg manchmal sehr schmal und steinig vor, jedoch ist es doch ein wunderbares Ziel, das uns am Ende des Weges erwartet. Gott macht uns dieses Angebot und wir dürfen es kostenlos annehmen. Komisch, kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Weiß ich auch noch auswendig. Genau das ist gemeint. Ja, auch wenn der Weg schmal und steinig ist, der Herr geht voran. Die Wolgadeutschen haben mir erzählt, als sie dann vertrieben wurden nach Sibirien, die Lutheraner, was haben sie gesungen? Mit ihrem Hab und Gut, was sie tragen konnten: Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Frieda hat mir das auch mal erzählt. Haben die gesungen, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Wir hätten ja sagen können, nee Herr, geht's diesen Weg, gehen wir nicht. Und der Hirte weiß, wo die grünen Auen sind, wo wir so oft hinwollen und die frischen Wasser. Aber da kommen wir nur hin, wenn wir ihm hinterhergehen. Sobald sich ein Schaf absondert und sagt, ach, lass mal den Hirten da lang gehen, ich weiß eine Abkürzung und es geht alleine, ach, die anderen immer und dieser Herdentrieb, dann ist es ganz schutzlos ausgeliefert, verläuft sich und der Wolf kommt und zerreißt es. Oder es fällt auf den Rücken und kommt nicht wieder hoch. Er weiß, wo die grünen Auen sind, da komme ich aber nur hin, wenn ich ihm hinterhergehe. Nicht, wenn ich ausbreche und eigene Wege gehe. Deshalb müssen wir den Herrn Jesus immer fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wo bist du? Ich will dir hinterhergehen. Du bist mein Hirte. Er weiß, wo die grünen Auen sind. Er geht dorthin voran. Er ist nicht der Cowboy, sondern der Mitnehmer. Nicht aus Zwang, sagt Petrus dann, sondern freiwillig, gottgemäß, aus Leidenschaft, aus gewisser Berufung und Auftrag Gottes heraus. Sonst wird der Hirtendienst nichts. Wenn ich das aus Zwang tue, dann wird's nichts. Aber aus Berufung und dem aus Treue dem Herrn gegenüber, ja, dann gelingt. Sonst wird das nichts und das will Gott auch nicht. Zweitens sagt er dann, nicht aus schädlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Das meint doch, nicht der Hirte muss einen Nutzen haben von der Herde. Ja? Nicht der Hirte hat einen Nutzen von der Herde. Nicht um Anerkennung soll es gehen, nicht um Macht soll es gehen. Aber das merkt man auch ganz oft in, gerade auch in Gemeinden, wisst ihr woran? Wenn man mal nach dem Gottesdienst Danke sagt, in der Bibelstunde hatten wir das, glaube ich, schon mal besprochen, ne? Danke sagt zum Beispiel dem Musiker und dem anderen und dann hat man jemanden vergessen. Oh. Ja. Zutiefst beleidigte Leute. Ja. Soll es doch gar nicht drum gehen. Hier liegt ein ganz wunder Punkt. Das merkt man auch immer darin, wenn Gemeinden mal fusionieren und eine neue Leitung bekommen. Da haben wir in den Verbänden ganz viel gelernt und ganz viel Lehrgeld bezahlt. Die, die auf einmal immer das Sagen hatten, werden jetzt abgelöst von anderen. Zutiefst verletzt, zutiefst beleidigt, zurückgezogen. Warum? Nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Auf einmal haben die, die Jahrzehnte geleitet haben, keine Macht mehr, die sie ja sowieso nie hatten. Aber das war ihnen nie bewusst, dass sie die nie hatten. Und dann bereitwillig aus der ersten Reihe vielleicht in die zweite zurückzutreten, das fällt manchem gestandenen Christen schwer. Bin froh, dass es bei uns nicht so ist. Ja. Aber da gibt's genug Beispiele. Was ist da für Not in unseren Gemeinden? Ältester ist keine Machtposition, sondern der unterste Dienst soll es sein. Dafür braucht es Leute, die ein gesundes Selbstbewusstsein haben, eine gesunde Gottesbeziehung, aus der heraus sie auch bereitwillig für die Herde eintreten, für sie kämpfen, während die Herde dasteht und blökt und grast. Ja, das machen die Schafe. Ne? Guckt mal, oben auf dem Goldberg stehen ja so ein paar Schafe, was machen die den ganzen Tag? Blöken und grasen. So sieht das praktisch aus, denn der Widersacher ist da und findet immer wieder Einfallstore in die Herde. Und verstellt sich wie der Wolf im Schafspelz, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen ist der Hirtendienst so wichtig. Ein falsches Schaf kann die ganze Herde irre machen und verstreuen. Und der Teufel verstellt sich in ein Engel des Lichtes, der Wolf im Schafspelz. Da geht es nicht mehr um die Bedürfnisse des Hirten, sondern da geht es um eine ganze Herde. Und drittens sagt er, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Herrschen steht allein dem Herrn zu. Er ist der Herr, der Kyrios. Übrigens in dem Zusammenhang, ich arbeite gerade so ein bisschen über das Thema Gemeinde und Kirche. Das Wort Kirche kommt ja in der Bibel nicht vor, aber es ist ja abgeleitet von Kyriakä, dem Herrn gehörend. Ja, er ist der Herr, da steckt Kyrios drin, der Herr. Kyriakä, dem Herrn gehörend. Herrschen steht allein ihm zu. Wir sind Diener. Diener Gottes und Diener der Herde. Gemeinde muss nicht mir dienen. Dafür ist Gemeinde nicht da. Ist nicht dafür da, dass sie mir dient, sondern dass sie miteinander dem Herrn dient. Und dann komme ich auch nicht zu kurz. Er sagt Jesus in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Da geht's dann auch um eure Bedürfnisse und auch um eure Wünsche, aber an erster Stelle steht Gott und sein Reich. Guckt mal, das Vaterunser. Die ersten drei Bitten beschäftigen sich nur mit Gott und seinem Reich. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und erst an vierter Stelle kommen wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber viel wichtiger ist, die anderen Dinge an erste Stelle setzen, das Reich Gottes. Und alles andere wird der Herr sich drum kümmern. Auch in der Gemeinde. Da komme ich nicht zu kurz. Es gibt ja so Gemeindehopper, ne? Die sind mal hier und dann gefällt ihnen dies nicht, dann sind sie wieder da. Und dann gefällt ihnen dies nicht, dann sind sie in der nächsten Gemeinde und am Ende gründen sie was Eigenes. Und das geht dann 5-6 Jahre gut, dann gefällt ihnen das auch schon nicht mehr. Ja. Das ist völlig missverstandenes Verständnis von Gemeinde Gottes in dieser Welt. Gemeinde ist nicht der Ort meiner Bedürfnisbefriedigung, sie ist der einzige Ort in dieser Welt, wo ich unter dem Schutz des Hirten stehe, weil der Herr sich an die Gemeinde gebunden hat. Weil es dem Herrn so gefallen hat, hat er die Gemeinde geschenkt. Die haben wir uns nicht ausgedacht. Da hat sich nicht irgendwer mal hingesetzt und gedacht, wie können wir denn jetzt die Gläubigen am besten beeinflussen? Ja. Sondern gleich die ersten Christen blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Gemeinschaft. Ja. Da ist nicht die evangelische Gemeinschaft Kölbe mit gemeint, irgendwann jetzt am Ende natürlich auch, aber in der Apostelgeschichte noch nicht. Logisch. Ich sage das nur. Ja. Weil es dem Herrn so gefallen hat, hat er die Gemeinde geschenkt, die Versammlung der Gläubigen. Sie ist damit die Schar der zum Herrn Gehörenden, die Kyriakä, die Kirche. Auch wenn bei uns der Begriff sehr belastet ist, ja, damit dient sie der Ehre Gottes und nicht dem Ältesten. Gemeinde dient auch nicht dem Ältesten, sondern sie dient dem Herrn, hoffentlich. In Dortmund in der Gemeinde, da wollten wir Gemeindefreizeit machen. Und nun hieß es, wer kommt denn mit? Und dann war eine ältere Dame, die war sowieso immer so ein bisschen kiebig. Hieß auch fast so, ich sage jetzt nur den Namen nicht. Und dann, ich kann doch nicht mehr auf eine Freizeit und so weiter und so fort. Dann stellte sich raus, dass Schwester Margarete Dietz, die war lange in Dortmund in der Gemeinschaft. Ja. Dass die Schwester Margarete die Freizeit hält. Wessen Hand war als erste oben? Da habe ich zu ihr gesagt, sagen Sie mal, wollen Sie mich eigentlich verhohnepiepeln? Vor 5 Minuten haben Sie noch gesagt, ich kann nicht. Jetzt Ihre Hand als erste oben, wenn ich sage, wer die Freizeit hält, dann geht das auf einmal alles. Ja, wie können Sie das sagen? Ich habe mein Leben lang dem Herrn gedient. Sag ich, wem haben Sie gedient, dem Herrn oder der Schwester? Wir haben der Schwester gedient. Das ist ein großer Unterschied. Oh, da hatte ich was gesagt. Hat sie 4 Wochen nicht mit mir gesprochen. Und dann kam sie und hat gesagt, Herr Röder, doch, das war gut, dass Sie mir das mal gesagt haben. Ich habe tatsächlich der Schwester gedient. Jetzt will ich lernen, dem Herrn zu dienen. Das fand ich, da habe ich meinen Hut gezogen. Respekt. Sie hat erkannt, jawohl, ich habe der Schwester gedient, aber nicht dem Herrn. Das ist ein Unterschied. Ja. Vorbilder der Herde werden, das meint Glaubensschritte voranzugehen, den Oberhirten kennen, Jesus kennenlernen in seinem Wort, in der Bibel. Das meint, mit Jesus Christus mutig voranzugehen, ja. Glaubensschritte voran, Vorbilder der Herde werden. Ich kann nicht als Hirte einer Gemeinde sagen, wir gehen jetzt voran und lass andere den ersten Schritt tun. Das geht nicht. Lass mal so ein Schaf probehalber mal vorlaufen, mal gucken, ob es den Abhang runterfällt. Das geht nicht. Nicht kleingläubig auf die Umstände gucken, sondern die 5 Brote und 2 Fische dankbar annehmen. Gott hinhalten, sagen, und jetzt mach du. Und dann das Wunder Gottes erleben. Was treibt uns an, dass die Gemeinde vorzeigbar wird? Wir hatten kürzlich ein hauptamtliches Treffen und dann hat einer gesagt, ja, wir haben so eine richtig schöne Vorzeigegemeinde. Da habe ich ihn gefragt, was ist denn eine Vorzeigegemeinde? Und was ist eine Gemeinde, die ich verstecken muss? Doch. Doch. Ja. Was ist denn eine Vorzeigegemeinde? Da habe ich keine Antwort drauf gekriegt, was eine Vorzeigegemeinde ist. Dass wir zahlenmäßig etwas vorweisen können? Geht es um Quantität oder um Qualität? Das wäre nicht der Sinn. Oder dass Gott geehrt wird. Die Herde zusammenbleibt, vor dem Wolf beschützt wird, das einzelne Schaf nicht zurückbleibt, dass frisches Wasser da ist und grüne Auen. Worum geht's? Alles mit Zweckbestimmung für die Herde, nicht für mich, auch nicht für ein einzelnes Schaf, sondern für alle. Da gibt es, wie gesagt, einen Leithammel und dann gibt es so Schafe, die lassen sogar die Ohren hängen. Trotten immer so hinter allen her. Und dann schließt Petrus noch mit einer Verheißung. Nachdem er diesen Auftrag weitergegeben hat, mit dem der Herr Jesus ihn in Johannes 21, 16 beauftragte, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, gibt er diesen Auftrag weiter. Es war ja kein Auftrag, den er sich zurechtgedacht hat, sondern der Auftrag Jesu für den Schutz, der Versorgung, der Führung und Nahrung für die Gemeinden. Und jetzt schließt jetzt schließt Petrus so den Abschnitt auch wieder ab, indem er auf Christus zeigt, den Oberhirten. Also über alles reden, über Älteste, über Hirten der Gemeinde, nutzt nichts, wenn wir nicht auf den gucken, der sagt, der gute Hirte bin ich. Wir kommen an Jesus nicht vorbei. Wir können auch so viel über Gemeindebau und Gemeindestrategie und Gemeinde reden. Wenn wir nicht über Jesus reden, dann lassen wir es besser. Er ist der gute Hirte. Er hat sein Leben gelassen für uns. Er ist der Grund, warum wir als Gemeinde zusammen sind. Er hat uns erkauft mit seinem Blut. Johannes der Täufer zeigte auf ihn und sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ja. Er verweist auf Christus, den Oberhirten, der wird in rechter Weise vergelten, werdet ihr, wenn es erscheinen wird, der Erzhirte die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Es steht der Siegeskranz der Herrlichkeit noch aus, ja, wenn Gemeindeleute durch diese Zeit sicher in der Ewigkeit angekommen sind. Ich wurde mal gefragt vom Harald Baumann, ja, wie geht dir das denn damit, wenn du dann so Leute beerdigen musst aus der Gemeinde? Da habe ich ihm gesagt, ja, dann bin ich dankbar, dann kann ich ihn wieder aus meiner Verantwortung bei Gott abgeben. Er ist so gutes ging nach bestem Wissen und Gewissen durch diese Zeit geführt als Pastor. Und dann bin ich froh, wenn ich wieder jemanden beim Herrn abgeben kann. Der unvergängliche Siegeskranz steht noch aus. Ja. So war das nicht nur eine Predigt für die Ältesten, sondern auch für die Schafe, für die Herde, wo der Älteste ja dazugehört. Er ist ja auch Teil der Herde. Ja. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der gute Hirte bist, dass du vorangehst, du dein Leben hingegeben hast für uns, um uns zu beschützen, um uns herauszureißen aus den Krallen und der Gewalt des Satans, dass du uns vorangehst und zu frischen Wassern führst, zur Quelle des Lebens. Schenk doch, Herr, dass wir dich immer besser kennenlernen und deine Stimme hören und nur deine Stimme und sie von anderen Stimmen unterscheiden können. Dass wir nicht jeder Stimme hinterherlatschen, sondern fragen, ist es die Stimme des guten Hirten? Dazu müssen wir aber dein Wort kennen, darin immer fitter werden, immer mehr zu Hause sein. Und dein guter Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Und so bitten wir dich, führe uns durch diese Zeit bis in die Ewigkeit. Amen.